Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen zurück beim OVB-Podcast rund um die Tour de France. Mein Name ist Corbin Jan Sauter und wir starten unsere Saison 2026 ein bisschen anders als sonst. Es wird eine Spezialfolge, denn zum einen sitze ich hier zum ersten Mal Ralf Denk persönlich gegenüber, dem Teamchef von Red Bull Bora Hansgrohe. Servus Ralf.
Servus.
Und zum anderen sitze ich auch nicht irgendwo, sondern in der Zentrale bei der Firma Bora. Viele werden es wissen, langjähriger Weggefährte, Namenssponsor seit sehr vielen Jahren. Wahrscheinlich die bekannteste fehlende Dunstabzugshaube im ganzen Radsport. Willi Fruchtbauer ist auch hier bei uns dabei. Servus Willi.
Ja, auch servus, grüß dich.
Wir sind jetzt hier. Wir haben noch rund 10 Tage bis zur Tour de France, bis sie beginnt am 4. Juli in Barcelona. Und da gleich auch mal als wichtiger Hinweis, dass die erste Folge in diesem Jahr ist. Wir sind wieder da, wie ihr hört. Und dementsprechend wird es auch in dieser Ausgabe wieder jeden Tag bei der Tour eine Folge zusammen geben, wo wir mit dem Ralf sprechen. Und zwar nach jeder Etappe könnt ihr euch wie gewohnt sehr, sehr schnell auf eine neue Folge einstellen und wir haben wieder die Möglichkeit, ganz tief einzutauchen. Heute steht ein bisschen was anderes im Vordergrund, so ein bisschen zum Reinkommen werden wir die ganze Historie mal ein bisschen beleuchten und wir haben natürlich im Willi auch jemanden hier, der mal einen Blick von Bora auf die ganze Sache werfen kann. Wenn ich euch beiden jetzt so gegenüber sitze, ihr sitzt relativ entspannt da, für das, dass wir noch knapp 2 Wochen haben. Wie geht's euch und wer von euch ist vielleicht angespannter jetzt, bevor die heiße Phase beginnt?
Ja, schwierige Frage, aber ich denke, ich bin ein Stück weit mehr angespannt, weil ich ja das Sportliche verantworte für das Team und wir haben eine ganz schwierige Aufgabe, diese Woche die Fahrer zu nominieren. Es dürfen ja 8 Fahrer bei der Tour de France fahren. Wir haben einen Kader von 30. Und wenn du im Dezember mal die Rennfahrer abfragst, wer will alles zur Tour, dann gehen 30 Arme hoch. Also es will jeder fahren. Und das ist schon eine schwierige Übung, von 30 8 zu selektieren.
Das kann ich mir vorstellen, zumal ja sich einige ja auch schon empfohlen haben. Das werden wir nachher kurz anreißen. Auch da schon der Teaser. Es wird natürlich in wenigen Tagen dann nach der Bekanntgabe nochmal eine Folge geben, wo sich mein Kollege zusammensetzt und das letztendliche Team vorstellt. Willi, was ist denn jetzt aktuell noch so deine Aufgabe? Kannst du dich entspannt zurücklehnen, weil alles getan ist aus Hauptsponsorsicht? Oder wie geht's dir 10 Tage vor der Tour?
Ja, tatsächlich, wie der Ralf gesagt hat, die große Rolle liegt ja bei ihm. Mein Job ist relativ einfach. Ich muss bezahlen. Das ist meine Rolle. Aber die Rollenteilung funktioniert gut, denn ich war noch nie jemand, der sich in das Team großartig eingemischt hat. Das ist dann Ralfs Rolle. Und das macht er deutlich besser, wie wir das könnten auf der Bora-Seite.
Okay. Eure Verbindung ist ja trotzdem nicht ganz gewöhnlich von einem, ich nenne es mal, normalen Sponsor, wie es vielleicht so zustande kommt im Radsport. Ihr kennt euch schon sehr, sehr lange. Vielleicht erzählst du mal, wie habt ihr euch kennengelernt, woher kennt ihr euch und ja, wie kam dann diese besondere Verbindung zustande?
Ich bin ja eigentlich Rosenheimer, also gebürtig Rosenheimer und bin dann für einen Bruckmühler Verein gefahren irgendwann, Göttingen-Bruckmühl. Ganz genau zu nennen, da ist eben der Ralf dann als Nachwuchsfahrer gefahren. Und da haben wir uns kennengelernt, da war der Ralf, glaube 13 so in die Richtung. Und ich war 20 ungefähr. Und seit der Zeit kennen wir uns. Einiges gemeinsam erlebt. Auch viele Rennen noch gefahren, gemeinsam. Er in die Schülerklassen, Nachwuchsklassen. Ich in die Amateurklassen für Göttingen-Bruckmühl. Und das ist schon ein paar.
40 Jahre.
Ich würde sagen, 40 Jahre her.
Sehr gut. Wir haben hier einen, der ist bei den Daten, glaube ich, deutlich sattelfester. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt oder gerätselt, wie lange dann die Sponsorverbindung dann zwischen euch besteht. Und da beim Ralf kam das wie aus der Pistole geschossen. Der konnte da genaue Eckdaten nennen. Die musste kurz nachdenken. Ihr seid aber nie dann gegeneinander gefahren, weil ihr in unterschiedlichen Altersklassen wart, oder?
Wir sind einmal gemeinsam gefahren. Das war Ralf sein letztes Juniorenjahr und mein letztes Amateurjahr. Also sein letztes Juniorenjahr, genau bevor er zu der Amateurklasse kam. Und bei mir war es mein letztes Jahr mit 25 damals an der See. Und sind wir in Kopenhagen 6-Tage-Rennen gefahren, gemeinsam. Das war eigentlich
Wer war da schneller?
Ein sehr schönes Erlebnis. Auf der 6-Tage-Bahn ist man immer zu zweit. Und somit sind beide gleich schnell oder gleich langsam.
Ah, dann seid ihr sogar in einem Team bei den 6-Tage-Rennen gestartet. Genau.
Es sind immer Zweierteams und da sind wir eben gegen verschiedenste Nationen angetreten. Und das war so im Februar 92. Da bin ich wieder sattelfest.
Genau.
Von den Zahlen.
Und jetzt fahren wir schon auch noch ab und an Rad, aber wir fahren es nie mehr aus.
Okay. Man muss auch dazu sagen, was jetzt hier auch schon genannt wird, 6-Tage-Rennen, Juniorenklasse und so weiter, die beiden sind auch richtig gut Rad gefahren. Wie war das bei euch? Ihr wart ja schon so in der erweiterten deutschen Spitze definitiv dabei, würde ich sagen. Was hat euch dann bewogen, da nicht komplett zum Profi zu werden?
Man macht es ja mit maximaler Leidenschaft. Du stehst in der Früh aus, denkst an Radsport, du isst Mittag, denkst an Radsport und du gehst Radfahren. Du merkst aber, wenn du von Bayern rauskommst und mal in die deutsche Ebene fährst, dann wird es schon schwieriger. Und wenn du dann einmal ein paar italienische Rennen fährst, dann merkst du irgendwann einmal, das persönliche Talent ist am Limit. Man kann da schon irgendwann mal nach vorne kommen. Und wir kamen ja ab und zu mal nach vorne, aber das war dann schon sehr schwer. Wenn es mal international wird, dann muss man sich irgendwann entscheiden, trägt mich der Radsport dahin, dass ich mich lebend finanzieren kann, oder trägt er das nicht? Und irgendwann muss man die Entscheidung treffen. Und ich habe mit 25 dann die Entscheidung getroffen, mich für einen Job zu entscheiden. Habe dann den Schreinermeister gemacht, habe dann irgendwann gegenüber auf der Straße das Werkhaus, den ersten Einzelhandel eröffnet und so ging es bei mir dann eben los. Und ein paar Jahre später kam dann Bora. Ist aber ein schwieriger Abschied vom Radsport. Man hängt ja schon ganz fest drin, mit ganz viel Herz drin damals, aber muss irgendwann auch rational sein. Denn ich kann nicht bis 30, 35 Rad fahren als Amateur und eigentlich kein Geld verdienen.
Ralf, wie war das bei dir? Ich kenne deine Einstellung so ein bisschen. Du sagst, glaube ich, wenn es nicht zu irgendwas ganz, ganz, ganz in der Spitze reicht, warum macht man es dann noch?
Ja, die Entscheidung wurde uns beide abgenommen, warum, dass wir keine Berufsfahrer geworden sind, weil wir einfach nicht gut genug waren. Das ist relativ einfach. Und aus heutigem Blickwinkel, und da glaube ich, kann ja von Willi sprechen, war es von uns beide eine Stärke, dass wir von unserem geliebten Sport losgelassen haben und auf die Arbeit konzentriert haben. Willi als Schreiner und ich in der Fahrradindustrie.
Was euch dann einige Jahre später wieder zusammengebracht hat, könnt ihr da erzählen, wie das zustande kam? Hast du dir irgendwann gedacht, jetzt habe ich mein eigenes Radteam, ich bin da mal mit jemandem sehr schnelle Runden auf der Bahn im Team gefahren und der hat eine sehr gut laufende Firma, könnte das passen? Oder wie seid ihr im Kontakt geblieben, beziehungsweise wie ist dann auch diese Geschichte rund um Bora entstanden?
Ja, da gibt es ja mehrere Ebenen. Also die eine Ebene ist, im Jahr 2000 hat Willi das Werkhaus gebaut und konnte mich als Mieter gewinnen für einen Fahrradladen. Den habe ich dann 2000 dort eröffnet. Den gibt's heute noch, geführt von Oliver Blas. Das war die eine Ebene. Und die andere Ebene, dass ich parallel auch immer Radsportteams gemanagt habe seit dem Jahr 2000. Zuerst im Bereich Mountainbike und dann in Nachwuchsklassen und dann ab 2010 unter dem amerikanischen Sponsor NetApp das erste Mal bei den Profis. Und mit NetApp sind wir auch 2014 die erste Tour de France gefahren als Hauptpartner. Und 2015 hat dann eben Bora übernommen. Und die Gründe, warum das Bora übernommen hat, die kann Willi besser erklären wie ich.
Warum hat Bora übernommen?
Ja, wir hatten ja irgendwo ein Luxusproblem. Wir hatten eine Idee, dass man den Dunst über ein Kochfeld absaugt und nicht mehr nach oben. Die Idee ging irgendwo wieder viral, weil es ja irgendwann Sinn macht, wie wir heute wissen. Die Idee ist ja von allen Wettbewerbern bestätigt worden. Und damals war aber das Thema, ich hatte eine Idee, ich hatte einen Einzelhandel, die Marke Bora kannte keiner und mich kannte auch keiner. Wir müssten irgendwie Publicity bekommen. Und wenn du das Ganze über irgendwelche normalen Anzeigenformate, über keine Ahnung, Fernsehspots, über Textanzeigen oder Zeitungsanzeigen, was es noch gab damals, oder digitale Anzeigen machst, dann ist der Werbeaufwand ziemlich groß in Euros. Somit braucht man irgendwo Markenbekanntheit und irgendwann dann, nicht bloß 2015, sondern eigentlich ging es ja schon 2012 los, hat der Ralf gesagt, Mensch, wenn du sowas machen willst, du hast die ersten Händler bekommen, ich habe die ersten Händler gefunden, geh doch mal mit zur Tour de France. Und dann haben wir 2012 ein kleines Sticker bekommen mit Bora auf dem Ärmel vom Ralf seinem Trikot. Wir haben damals schon die Erlaubnis gehabt, nach Paris zu fahren, auf dem Ende der Tour de France. Haben die ersten Händler eingeladen. Ich habe gemerkt, die Händler brennen damit. Im Fußballstadion waren alle Händler schon. Aber auf der Tour de France in Paris, auf der Champs-Élysées, war noch nie jemand. Und dieses Anderssein, dieses Out-of-the-Box-Denken, sonst eigentlich dann dazu bewogen, einfach näher ran zu denken oder mit tiefer zu denken. Und irgendwann dann war so das Jahr 2014 und dann kam der Ralf und sagt, NetApp hat seinen Vertrag erfüllt. Wir sind ganz schön weit gekommen, er wird den Vertrag nicht verlängern. Und dann hat zum Ralf gesagt, zeigen wir mal den Vertrag oder sagen wir mal die Vertragsbedingungen. Was wäre das denn, wenn wir das Paket übernehmen würden? Und ja, ich glaube, auf 2-3 Wochen kam dann eine Zusage von meiner Seite. Bei uns gibt es oft mal kein langes Zaudern. Wenn wir uns was überlegen, dann überlegen wir es kurz und dann wird entschieden. Und hat darauf letztendlich eine Sicherheit gehabt, dass es weitergeht. Ja, und so kam eins zum anderen, dass wir dann Hauptsponsor wurden. Es hat eine große Welle gegeben. Ich habe meine erste Pressekonferenz mitgemacht, wo mal 6-8 Fernsehstationen da gestanden sind, weil jeder was Großes erwartet hat. Das war am Beginn der Tour de France 2014, gell, war das, gell? 14, ja.
Am Ruhetag.
Am Ruhetag.
Ruhetag im Besançon.
Im Besançon, in Vogesen waren wir da. Und haben ein kleines Hotel gehabt. Und in dem Nebenraum von dem Hotel waren mal nur noch Journalisten drin und Fernsehkameras. Und dann wurde der Hüllt, Bora ist es. Und die Presse hat ganz was Großes und ganz was Besonderes spekuliert damals. Mhm. Das war für uns ein Riesensegen. Und so ging die Publicity gleich mal richtig nach vorne.
Und die haben gefragt, who is Bora?
Heißt oder oft,
die kannten dich dann schon.
Ja, aber das macht der Willi vielleicht jetzt ein Stück weit klein. So klein war das gar nicht, weil wir hatten schon, da können wir offen drüber reden, eine Doping-Problematik im Radsport zu Beginn der 2000er Jahre. Und Willi war einer der Ersten, die, wo sage ich mal, das tief genutzt haben und die Chance gesehen hat. Und es ist so ein Stück weit, wenn du in Sport investierst, nichts anderes, als wenn du in den Aktienmarkt investierst. Du kannst den nicht bei Höchstkursen kaufen, sondern du musst da reingehen, wenn die Kurse unten sind. Ja? Und der Radsport war zu der Zeit extrem günstig im Verhältnis zu den Reichweiten, was er generiert hat. Und deswegen war es aus meiner Sicht heute, 14 Jahre später, ein cleverer Schachzug, in den Radsport zu investieren, um eben die Bekanntheit der Marke Bora deutlich zu erhöhen. Und zwar nicht nur deutschlandweit, sondern global.
Ja, der Aktienkurs Radteam zu einem günstigen Zeitpunkt investiert, aber nach wie vor hältst du die Aktie. Wie günstig war denn das Aktienpaket? Kann man da eine Hausnummer nennen oder erfahre ich da nichts?
Ich beantworte vielleicht die Frage von vorher noch ganz kurz zu Ende. Und dann, ich vergesse die Frage aber nicht. Weil der Ralf sagt, so klein war das gar nicht. Dass es nicht ganz so klein war, ist tatsächlich so. Ich mache manche Dinge oft mehr kleiner, wie sie sind. Aber wir haben damals, oder ich habe damals eine exzellente Beratung gehabt im Marketing, der mich viele Jahre begleitet hat. Und er hat eben unter anderem auch die Pressekontakte getrackt. Und man hat ein Clipping beauftragt bei einer Agentur, dass man eben wie oft mal irgendwo in den Zeitschriften, in Social Media oder irgendwo genannt wird. Und da kamen halt immer so, ich weiß nicht wie viele, sehr überschaubare Zeitungsanzeigen oder PR-Anzeigen oder PR-Berichte. Und als dann die Pressekonferenz war, sind dann in einem Sprinter die Umzugskartons gekommen mit den ganzen Zeitungen und Ausschnitten drin. Es hat eine Riesenwucht gegeben. So dass er das Clipping in dem Moment, wo die Pressekonferenz in Besançon damals in Frankreich war, sofort abbestellen musste, weil so viel Umzugskarton hat im Keller gar nicht Platz bei ihm. Es hat eine große Welle gegeben, das er so als normaler Marketingberater in der Dimension nicht gekannt hat. Es hat schon Wucht, das Ganze. Und nun zu deiner Frage, die du jetzt gestellt hast. Was war das für ein Betrag? Ja, das war ganz ein kleiner Millionenbetrag, was wir damals investiert haben. Und natürlich überlegt man immer, ist es denn das wert? Und das sind ja zwei Ziele, die wir verfolgt haben. Das eine ist, wie ich jetzt erst schon gesagt habe, dass wir das Recht haben und die Möglichkeit haben, tatsächlich auch Händler nach Frankreich einzuladen. Und das ist unfassbar emotional, wenn du heute an der Champs-Élysées bist und man kann sich da eben boxen beim Veranstalter mieten. Und da hast du da irgendwie 20 oder 30 oder 40 Händler mit dabei. Und irgendwann ist das Rennen aus. Ganz selten gewinnt man. Meistens ist man auch trotzdem einigermaßen gut dabei. Und dann kommen die Rennfahrer nach 3 Wochen, die irgendwo ganz anders starten, durch die ganzen Berge, durch den Wind, durch den Regen ab und zu. Und kommen dann irgendwie total verschwitzt vorne an und stehen einfach 2 Meter Luftlinie von den Fans und von den Händlern bei uns weg. Und das ist schon krass emotional für die Händler, was das auslöst. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, dass man dann zum Essen gehen kann mit dem Team, was wir dann ja in aller Regel machen. Und tatsächlich kann der Fan dann einmal hergehen und sagen, darf ich ein Foto machen oder darf ich mal eine kurze Frage stellen. Ja. Und dann ist ja dieser internationales Team, wir haben meistens internationale Gäste dabei. Und wenn er dann ein tschechischer Rennfahrer ist und der tschechische Händler, das ist ein unglaubliches Match, wie das emotional wirkt. Und das ist so der eine große Punkt, den wir als Ziel haben. Und der zweite Punkt, den wir als Ziel haben, dass man einfach die Markenbekanntheit steigert. Und wir werten das von uns, von Boda-Seite, immer jedes Jahr aus und schauen, wie sich die Marke BR verändert. Wie ist die Marke bekannter geworden? Und sie steigt tatsächlich immer noch. Da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und die zweite Frage, die wir dann stellen, ist, woher kennen Sie denn das Unternehmen? Natürlich kommen immer mehr von Architekten, von Bekannten, von Fernsehspots. Aber der Anteil, der tatsächlich vom Radsport kommt, ist in radsportaffinen Ländern schon so groß, dass wir für uns sagen, dass die Investors bei Tätigen steht, 100%ig in einem sehr guten Verhältnis. Und darum machen wir es eben auch schon so lange.
Das klingt nach einer, wenn ich ehrlich bin, knallharten Business-Analyse erstmal. Ja. Also wirklich, was kommt am Ende dabei raus? So wird wahrscheinlich auch gedacht aus Sponsorsicht. Jetzt ist es bei euch aber so, ihr seid ja nicht nur jetzt schon sehr, sehr lange, wir haben es gehört, 2014, Haupt- und Namenssponsor, sondern ihr kennt euch auch schon ewig. Wie kann ich mir so diese Wechselwirkung vorstellen? Sei es jetzt bei der Tour, sei es im Vorfeld, bei Verhandlungen, setzt ihr euch einmal im Jahr zusammen oder verfolgst du es dauerhaft und lässt dir auch mal was, hast irgendein Mitspracherecht, was Team oder Ähnliches angeht oder lässt dir zumindest mal irgendwelche Daten geben? Wie kann man sich das im Hintergrund zwischen euch beiden vorstellen? Weil es geht ja nicht nur um Zahlen, oder?
Also grundsätzlich ist es schon sehr zahlengetrieben. Das ist jetzt keine emotionale, keine persönliche Entscheidung. Auch wenn man meint, das ist unser Radsport, ist es schon Business, was Ralf zu tun hat und was wir genauso zu tun haben. Genauso die Messbarkeit. Macht das einen Sinn? Der Mitarbeiter fragt auch, warum macht sie das Ganze? Und er merkt, das macht einen Sinn. Wenn es nur, wie sagt man, eine Liebhaberei gewesen wäre, hätte es nicht funktioniert. Mhm. Und wie machen wir das Ganze? Ja, wir setzen uns tatsächlich nie zusammen. Also wir haben uns seit 20 Jahren nie zusammengesetzt. Das machen wir nie.
Heute mal.
Das machen
wir. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir sowas tun.
Ja, ist eine Ausnahme, ja, dass wir so in den Besprechungsräumen hier sitzen.
Ich habe überhaupt erst einen Podcast gemacht. Also der zweite Podcast, den ich mache. Nein, wie läuft das bei uns? Wir haben das wirklich ongoing. Es gibt mit Sicherheit nie eine Woche, wo wir nie Kontakt haben. Oder hatten die letzten 40 Jahre, hat es noch nie eine Woche gegeben, wo wir nie Kontakt hatten. Das ist einfach irgendwo nicht vom Business rausgeschuldet, sondern auch der Interesse wechselseitig. Jetzt haben wir ein geschäftliches Interesse. Vorher war es auf der Fanbasis, wie ist dies und das. Und wenn man irgendwie mehr Zeit hat, dann telefoniert man. Und wenn es irgendwas gibt, telefoniert man auch kurz. Und unabhängig davon haben wir ja die Büros genau nebeneinander. Also da ist kein anderes Büro dazwischen. Und so sind wir ja relativ auch eng verwurzelt. Der Ralf wohnt nicht weit weg von mir. Mhm. Und wenn der Ralf Zeit hat und hat irgendwas zu besprechen, dann fahren wir gemeinsam Rad. Oder ganz selten gehen wir gemeinsam zum Essen und bespricht irgendwas. Aber so ungefähr läuft das bei uns. Und das seit wir uns kennen.
Mhm. Kurzer Dienstweg und dementsprechend kurze Absprachen.
Und ohne Meetings.
Ja, und mit einer Menge Vertrauen. Und ich glaube, wenn man so eng und mit so wenig Seiten Vertrag auskommt, da muss man natürlich schon vertrauen und fühlen, was für einen anderen wichtig ist. Und wir, denke ich, haben auf Augenhöhe sehr, sehr gut zusammengearbeitet die letzten Jahre. Und ich habe ja gestern zum Beispiel in Willi 10 Namen geschickt, was seine Meinung ist zum Tour de France Aufgebot. Aber da kommt dann einer zurück, danke, dass du mich informierst, aber mach du das. aber so spielen wir uns halt die Bälle zu. Aber und das schätze ich ja sehr, dass jetzt Bora als Hauptpartner dann jetzt sagt, wir brauchen noch aus der Nation einen oder aus der Nation einen Rennfahrer bei der Tour de France. Sondern da kommt dann nur Merci zurück und das machst du schon. Ja. Und ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, also das müssen wir jetzt die Tage noch machen, wer schlussendlich dann in Barcelona am Start steht.
Okay, aber die Liste ist auf 10 runter, höre ich damit raus.
Ja, du machst normal schon so, wenn du selektierst, 10, 12, du brauchst ja auch Ersatz. Du kannst du bis 24 Stunden vorm finalen Start noch nachnominieren. Das heißt, wenn einer krank wird, zwei Tage vorher, wenn einer stürzt im Training, dann hast du schon die Möglichkeit, wen nachzunominieren. Wenn das Rennen mal gestartet ist, dann ist es vorbei. Dann ist es anders wie im Fußball. Also wenn auf der ersten Etappe was passiert, wenn er erkrankt wird oder stürzt, dann geht's mit 7 Rennfahrern weiter.
Ja. Wir gehen ja davon aus, beziehungsweise es war ja klar kommuniziert, dass zumindest 2 Namen sehr fix auf dieser Liste ganz oben stehen, mit Florian Lipowitz und Remco Evenepoel. Ich nehme an, daran hat sich nichts geändert?
Nee, also Stand heute nicht. Beide sind fit. Beide haben eine tolle Vorbereitung gehabt, also eine problemlose Vorbereitung. Aber auch auf verschiedene Vorbereitungen, weil sie eben auf verschiedene Rennen im Frühjahr gefahren sind. Und Stand heute werden beide fit nächsten Samstag in Barcelona am Start stehen.
Wunderbar. Und alles, wer drumherum da noch stehen wird, werde ich gar nicht weiter nachhaken. Aus dem Grund, dass das mein Kollege machen wird, sobald es feststeht. Das dauert auch gar nicht mehr lange. Die Teambekanntgabe, da wird es dann nochmal eine extra Folge dazu geben. Ich wollte nochmal darauf hinaus, weil ihr es sehr schön beschrieben habt, wie das zwischen euch funktioniert. Funktioniert das auch nach wie vor so oder hat es was dran verändert, dass diese Marke, die Flügel verleiht, noch mit dazu eingestiegen ist, weil die ja doch mit einem großen Budget kam, mit rechten Anteilen kam. Wie war das da zwischen euch? Hingesetzt habt ihr euch nicht, macht ihr nicht, haben wir erfahren, aber wie sah da der Austausch aus und hat das vielleicht auch die Rollen so ein bisschen verschoben oder ist alles wie bisher?
Ja, für mich war es auch hier wieder Transparenz super wichtig und als sich das anbahnte, hat es immer wieder Gespräche gegeben, meistens am Rad. Und für mich waren 2 Dinge extrem wichtig. Einerseits habe ich schon das große Ziel gehabt, Red Bull als erster Teammanager in den Radsport zu bringen. Anläufe gab es ja da schon viele meiner Kollegen, aber keiner hat es geschafft. Und auf der anderen Seite muss noch genügend Platz sein für die Partner, wo ich mega dankbar bin, die wo eigentlich das Team in die World Tour, also in die erste Liga des Radsports geführt haben. Und das waren die Finanzspritzen von Bora, von Hans Grohe, von Specialized. Und das hat integriert werden müssen. Und ich glaube, im Nachgang ist uns das sehr, sehr gut gelungen. Und für mich war es Grundvoraussetzung, dass wir das integrieren, weil sonst wäre Red Bull auch nicht zu uns gekommen.
Willi, aus deiner Sicht, was hat der Red Bull-Einstieg bei dir zunächst ausgelöst und wie siehst du seither deine Rolle? Hat sich die in irgendeiner Art und Weise verändert?
Es war natürlich, wo der Ralf zu uns kam und der Ralf kam sehr transparent und sehr früh zu uns, also nicht nur zu Bora, sondern auch zu Hans Grohe. Und wir sind mit Hans Grohe sehr eng. Natürlich habe ich mit dem Geschäftsführer von Hans Grohe, mit dem Vorstand gesprochen. Und uns war damals ganz wichtig, dass nicht der Red Bull einfach drüber fährt mit der Marketing-Power und wir fallen hinten runter. Wir sind sozusagen immer das 5. oder 6. Rad am Wagen. Das war uns wichtig und das war damals auch ein Versprechen, als wir nach Salzburg gefahren sind, was von Red Bull gekommen ist. Und an das halten sie sich hundertprozentig. Wir können tun und lassen, genauso wie vorher auch. Nur mit dem großen Vorteil, die Reichweite ist halt riesig. Also das, was Red Bull auch für unsere Marke macht, ist unglaublich groß. Man unterschätzt diese Marketingmacht, die Red Bull hat. Wenn heute Rennfahrer aus dem Bus aussteigen, sind die Fans vom Bus und der Bus ist voll bei uns. Viele bei anderen Bussen ist das nicht so. Und wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, ja natürlich ist Red Bull dominant in der Nennung und in der Sichtbarkeit. Aber wir profitieren enorm von der gesteigerten Reichweite. Und wenn ich schaue, das Team von vor 3 Jahren und Team jetzt, das ist sehr, sehr anders. Und auch wenn du halt ein bisschen Budget hast, du hast jemand für die Ernährung, das hat es damals nicht gegeben. Du hast den Medizinstab, den hat es nie gegeben. Auch der Medizinsupport, der vom Red Bull Krankenhaus. Red Bull hat ja eigene Sportkrankenhäuser, 2 Stück auf der Welt, glaube ich, oder 2 sind das, gell?
Ja, Krankenhäuser sagt man nicht, Performance Center.
Ja, Performance Center, ja.
Aber es gibt 1 in Salzburg und 1 in Los Angeles. Und ja, das ist Sport, Performance, Medizin auf höchstem Niveau und da sind wir mega stolz, dass wir darauf zugreifen dürfen.
Und das ist was wir als Kochfeldhersteller nie bieten könnten. Und das ist Match wunderbar und das zeigt ja momentan die Position der Weltrangliste. Wir sind deutlich weiter vorne als vor 3 Jahren und das ist schon auch der Partnerschaft mit Red Bull geschuldet. Da sind wir sehr dankbar dafür. Also für uns passt das soweit.
Gott sei Dank. Wie geht's denn jetzt oder wie blickst du auch auf die kommenden Wochen? Wie verfolgst du das? Schickst du da auch kurze Nachrichten mit dem Ralf hin und her? Und wie sind vielleicht auch jetzt deine Erwartungen durch? Mehr Möglichkeiten, mehr Budget etc. Da steigen ja auch die Erwartungen von so einem Sponsor wie Bora, oder?
Man, natürlich wünscht man sich's, gell? Wenn ich mir schaue, nennen wir es einfach mal gemeinsame Zusammenarbeit. Wir haben in Paris-Roubaix gewonnen, sind wir gemeinsam im Auto gesessen, als Peter Sagan gewonnen hat. Wir waren gemeinsam in Norwegen, als Peter Sagan Weltmeister geworden ist auf der Straße. Wir haben einen Giro gewonnen, oder das Team hat den Giro gewonnen. Wir haben Vuelta schon gewonnen, wo wir in Madrid waren. Und ein Trikot fehlt uns noch. Und man muss fairerweise schon sagen, wir können es alleine nicht stemmen, das Ganze. Und mit dem heutigen Line-Up muss ich sagen, wenn einige Dinge gut laufen, werden wir relativ weit vorne sein. Ob zum Gewinnen reicht auf dem Papier, das schaut eher, glaube ich, nicht ganz so gut aus.
Da hat so ein Slowener was dagegen.
Da sind ein paar dabei, die noch auf dem Papier schneller sind. Aber man weiß selber, in diesem Radsport kann so viel und so schnell was passieren, sodass wir schon davon ausgehen, dass wir irgendwann mal das letzte fehlende Trikot, das gelbe Trikot, auch mal irgendwann hier in den Räumlichkeiten aufhängen dürfen.
Irgendwann? Kann man das präzisieren?
Ja, also wir haben jetzt eine absolute Dominanz von Tadej Pogacar. Das ist kein Geheimnis und fährt aktuell schon von auf einen anderen Planet. Ihn im Mann-gegen-Mann-Duell zu schlagen, wird verdammt schwierig. Wir werden sicherlich die Strategie von, wenn er oder seine Mannschaft irgendeinen Fehler macht, müssen wir auf der Hut sein, müssen wir vielleicht diesen Fehler ausnutzen. Mann gegen Mann wird definitiv schwierig, aber wir schauen danach auf die nächsten Jahre. Und da haben wir dank dem Einstieg jetzt mit Red Bull auch die Möglichkeiten, massiv auf den Nachwuchs zu setzen. Auf die U19, die es seit 2007 gibt, die haben wir internationalisiert. Die U23, die ist neu seit dem letzten Jahr. Und wir sind Weltranglisten Erster bei der U19. Wir sind Weltranglisten Erster aktuell bei der U23. Also wir haben das beste Nachwuchsprojekt. Und unsere Idee ist, dass hier schon der Mann fährt, der wo irgendwann hoffentlich Pogacar ablöst in den nächsten Jahren. Und das ist so ein Stück weit Strategie von uns, auch sehr viel auf den Nachwuchs zu setzen und nicht jetzt die ganz teuren Transfers, die wo es gegeben hat. Brauchen wir auch keinen Hehl draus machen. Wir haben Roglic transferiert, wir haben Remco Evenepoel transferiert. Aber das ist nicht die Grundidee, die in den nächsten Jahren mit einem Geldkoffer durchs Paddock zu laufen und die Leute zusammenkaufen, sondern die müssen im besten Fall schon als 16-, 17-Jähriger zu uns kommen. Und da haben wir wirklich eine ganz, ganz große Basis mittlerweile uns schon aufgebaut. Und da sind wir auch dank der Partnerschaften, nicht nur Red Bull, auch Bora, auch Hansgrohe, sexy genug, dass die 16-Jährigen unbedingt zu uns wollen.
Das heißt, langfristige Planung einerseits mit Bora, nehme ich an, dass die Verbindung bestehen bleibt. Und zum anderen ist es kann man einen Zeithorizont sagen. Ich meine, Pogacar ist noch nicht so alt, fährt noch ein paar Jahre potenziell, wenn ihm die Lust nicht vergeht. Wie plant man da wirklich ganz, ganz vorne dieses gelbe Trikot mal zu erwischen?
Gut, die Planung des gelben Trikots ist natürlich das, was das Sportliche ist, was der Ralf macht. Aber wie wird von unserer Seite geplant? Ja, am Jahresende gibt es eben auch eine Auswertung, die geben einen Auftrag. Wie hat sich die Marke positiv verändert? Und wenn die Zahlen gut sind, verlängern wir. Wenn die Zahlen eben irgendwann stagnieren sollten, dann werden wir mit Ralf sicherlich auch eine Lösung finden. Raus wollen wir auf jeden Fall nicht.
Alles klar. Dann schauen wir gespannt auf die kommenden Tage. Wir werden alles Sportliche natürlich hautnah wieder begleiten, zusammen mit Ralf. Erstmal für heute vielen lieben Dank an euch beide für diese Spezialfolge Inside Red Bull Bora Hansgrohe.
Ja, danke dir.
Danke.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.